Am vergangenen Freitag lud der Kinoclub zum ersten Open-Air-Film im Kulturhof Krönbacken ein. Gezeigt wurde der dänische Film Rausch. Die Vorführung war ausverkauft, es war voll und einer der Gäste war unser Filmredakteur Reinhard. Hallo Reinhard.
Hallo Marie, du warst ja auch da. Das hast du ja schon verraten.
Wir haben uns getroffen. Bevor wir gleich über den Film sprechen wollen, hören wir mal kurz in den Trailer rein.
Wie wäre es zum Einstieg mit einem Champagner?
Ja. Klingt gut.
Ein Wasser bitte. Ich muss noch fahren. Ohne Zitrone.
Ohne Zitrone, sehr gern.
Ja, gut. Ja, heftiges Zeug.
Sehr gut. Schade, dass du so vernünftig bist.
Aber die Frage ist, was heißt denn eigentlich vernünftig? Es gibt ja diesen norwegischen Philosophen. Er sagt, die Menschen haben 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol.
Ich könnte etwas mehr Selbstsicherheit und Mut gebrauchen.
Das könnten wir doch alle, du sicher auch. Was meint ihr?
Klingt gut.
Lasst es uns probieren.
Studie. Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt. Sowie die Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit.
Wir trinken nur tagsüber, richtig?
Wie Hemingway. Kein Trinken nach 20 Uhr und am Wochenende.
Seid ihr bereit?
Ja!
Dann los!
Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr. Das spüre ich.
Lasst uns einen Gang höher schalten.
Seid ihr betrunken?
Nein, wir doch nicht.
Du musst den Kindern erklären, was passiert ist.
Ich war betrunken.
Es ist okay zu experimentieren, aber das geht entschieden zu weit.
Ich gehe davon aus, dass hier keiner ein Problem hat, von dem ich wissen sollte.
Soweit also ein paar Einblicke, ein Gehöre in den Film Der Rausch. Die Grundidee wurde eigentlich jetzt schon dargestellt. Trotzdem, Reinhard, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, worum es geht, was sind hier die Protagonistinnen, was ist die Grundgeschichte?
Im Grunde geht es um vier Freunde, die alle als Lehrer arbeiten und die alle so in der Mitte des Lebens angekommen sind und gesettelt sind, wie man so sagt. Also jeder hat so seine Frau gefunden und alle sind irgendwie angekommen. Und es gibt dann eine Geburtstagsfeier von einem der Freunde und da kommt eben diese Idee auf, die wir eben im Trailer gehört haben, dass eben diesen norwegischen Philosophen gibt, der eben sagt, wir haben eigentlich zu wenig Blutalkohol im Blut, also 0,5 Promille genau zu wenig. Und so kommt eben dieses Experiment zustande, beziehungsweise erst beschließen es gar nicht. Der Hauptprotagonist Martin heißt, der gespielt von Mads Mikkelsen, der sagt sich dann am nächsten Tag, ich mache jetzt einfach, leg einfach mal los. Ja, ich habe da so meinen kleinen Flachmann mit dabei und mach das. Und er erzählt es dann danach dem Freund, weil er muss sagen, du musst mich heute nach Hause fahren, ich bin betrunken, ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Und daraufhin machen es dann eben alle und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und auf einmal läuft es auch wieder ein bisschen besser im Leben und so diese alten verkrusteten Strukturen werden aufgebrochen.
Die These, du hast es gerade schon gesagt, ist quasi, dass der Mensch grundsätzlich diesen Blutalkoholwert zu wenig hat. Das ist ja tatsächlich eine echte These, so, ne? Das ist ja nicht jetzt für den Film ausgedacht. Was weißt du denn über die Entstehung von dem Film? Also hat der Regisseur irgendwie gedacht, Mensch, zu der These müssen wir was machen oder gibt es da ein Buch oder wie
kam das dazu? Also auf jeden Fall von diesem Philosophen gehört. Also heißt der Film Skaderud. Oder Skaderud, wahrscheinlich habe ich es jetzt nicht ganz korrekt ausgesprochen. Und das hatte er gelesen und fand das auf jeden Fall ganz interessant, eben daraus einen Film zu machen, weil das ja ein anderer Ansatz ist, also Thomas Winterberg muss man auch mal nennen als Regisseur, weil das ja ein anderer Ansatz ist als jetzt bei anderen Filmen, die das Thema Alkohol oder Alkoholismus behandeln. Das hat ja sonst immer so diesen Charakter, wenn es heißt, ja, da geht es um Alkoholismus, da bist du sofort Trinkerdrama, also berühmt natürlich hier die Fallada-Verfilmung der Trinker oder oder es gibt so einen Film aus den 40er Jahren, ein verlorenes Wochenende. Das sind dann wirklich so Leute, die wirklich am Ende sind, wie es dann ja auch kommen kann, wenn man nicht aufhört zu trinken. Ja. Und ich glaube, das war so die Grundidee von Thomas Vinterberg, eben diese These zu nehmen, dieses Experiment, diesen Spruch von dem norwegischen Philosophen und zu sagen, ich versuche da mal so einen anderen Ansatz, dass ich das erstmal so positiv darstelle und eben sage, wie du schon sagst, das ist ja nun eine gängige These, gibt ja auch den berühmten Spruch, wenn man immer ein Glas Rotwein am Abend trinkt, bleibt man gesund und ist ein normaler Mensch. Und das finde ich auch, ich persönlich als Zuschauer, erstmal einen ganz guten Einstieg, dass der Film uns eigentlich da so ein bisschen abholt, wo wir vielleicht auch selber stehen. Es sei denn, wir trinken jetzt überhaupt keinen Alkohol, aber machen uns nichts vor. Es ist ja schon so, dass viele auch ganz gern was trinken. Es ist ja nicht so, dass Alkohol von vornherein eine Teufelsdroge ist. Und bei diesen klassischen Dramen wird es aber immer so behandelt, ja, als ob dann automatisch ich dann am Ende immer auf der Parkbank liege und obdachlos werde.
Der Rausch, der Film entwickelt sich zum meistgesehenen Film des Kinojahres 2020 in Dänemark selber. Ich habe gedacht, Dänemark, das ist doch auch eins von diesen Ländern, wo die Leute keinen Alkohol offiziell trinken, aber stimmt gar nicht. Im Vergleich zu den anderen nordischen Ländern ist in Dänemark eigentlich ganz gut so der Alkoholkonsum dabei und auch die Politik ein bisschen liberaler. Was würdest du denn sagen? Wäre der Film anders geworden, wäre er nicht in Dänemark produziert worden? Weißt du, wie ich meine? Wie viel hat der Film vielleicht auch mit der dänischen Gesellschaft zu tun?
Sicherlich auch. Also ich bin nicht so sehr der Dänemark-Experte. Mhm. Ich weiß nur, als wir selber mal in Kopenhagen waren, hatte ich jetzt nicht gemerkt, dass es irgendwie im Vorfeld auch hieß, übrigens jetzt schnell noch an der Grenze ein Bierchen austrinken, weil Dänemark, das wird schwierig, das war überhaupt nicht schwierig. Ja. Wir haben genauso gern gebechert wie wir. Ich weiß noch, wir waren in dem gleichen Urlaub in Schweden, da hieß es wiederum, oh, wird schwierig und so. Ist es auch, aber die trinken dann oft, wo es verboten ist in den Ländern oder wo es schwieriger ist, ranzukommen an Alkohol, auch weil es teurer ist zum Beispiel, die trinken besonders viel. Also um es kurz zu beantworten, ich glaube, ja, es wird einen Teil geben, der denen, die sagen, ja, das ist irgendwie ganz lustig, weil so ein bisschen unsere Kultur, was ist unsere Kultur, wie das spiegelt sich auch in der Unterstellung, aber die werden schon einiges von sich entdecken, aber ich glaube, der Film wäre auch in einem anderen Land erfolgreich geworden und man sieht es jetzt ja auch, er ist ja weltweit erfolgreich, weil diese Grundidee, glaube, ganz viele anspricht, ja. Also diese Metaebene. Ich glaube, würde ich jetzt jemandem sagen, pass auf, es gibt einen neuen Film von Thomas Vinterberg, geht es um Alkoholismus. Da würden ganz viele sagen, ach nee, nicht an so einem sonnigen Abend. Mhm. Aber wenn man dann sagt, nee, das geht um so ein Experiment, was Freunde machen, die versuchen eben immer so einen Pegel zu halten und damit gut durchs Leben zu kommen. An dem Punkt wird es interessant und das finden, glaube ich, weltweit viele Zuschauer und Zuschauerinnen sehr, ja, bemerkenswert und deswegen ist der Film dann eben auch weltweit jetzt schon relativ Erfolg.
Du hast es gesagt, wird so beides gezeigt, beziehungsweise das Grundansinn ist schon erstmal so dieses fluffige, lockere. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Gucken. Ich saß vorne links, ist völlig irrelevant, aber neben mir saßen natürlich Menschen und der Film steigert sich ja so ein bisschen, ne? Der Alkoholkonsum wird stärker, die Promillezahl steigt, das wird auch immer so ein bisschen angezeigt, tatsächlich als Zahl. Und dann passieren eben auch so Sachen, die man vielleicht nicht mehr unbedingt möchte, ja, das klassische Rumgetorkel, Hingefalle oder so. Und dann hat neben mir im Publikum, habe ich nur dann so gehört, nee, das ist ja nicht mehr schön. Und also so ein bisschen so Kommentare, die dann dachten, okay, jetzt hier reicht's. Wie hast du das wahrgenommen, wie das Publikum reagiert hat? Also es gab ja viel Gelächter und schon eher Zustimmung, aber wahrscheinlich nicht bis zu jedem Punkt.
Fand ich hochinteressant, deswegen ist dieser Film auch wirklich bemerkenswert. Man muss ihn jetzt nicht alle müssen ihn mögen danach. Also ich finde, er darf auch kritisiert werden, aber ich finde, das ist natürlich das Tolle an diesem Film. Ich glaube, dass der Regisseur das auch so ein bisschen beabsichtigt hat, dass wir auch dann nach dem Film darüber diskutieren, ne? Wird Alkohol, ist ja auch eine Frage zu sehr, auch beschönigt da. Jeder hat eine andere Meinung, ne? Also und ich fand es auch toll, dass eben mit diesem Publikum zu sehen, es waren ja mehr als 200 Menschen da und wirklich genau in den Reaktionen, wie du es auch beschreibst, ging mir ja auch so, dass ich gemerkt habe, der Film funktioniert, weil natürlich ist es so, dass am Anfang erstmal so eher die schönen Seiten gezeigt werden und dass es irgendwie lustig ist, die Leute reagieren drauf, aber man merkt dann eben so, gerade bei diesen, ich sag mal, Saufszenen, die ja auch eher komödiantisch angelegt waren, wie schnell schnell das aber kippen kann. Ja, also ich weiß auch, wie mein Regisseur erklärt hat, den Unterschied zwischen Komödie und Tragödie, dass eine Komödie ist, wenn eben ein Mann hinfliegt und dann wieder aufsteht. Wenn er aber liegen bleibt, dann ist es eine Tragödie, also ganz einfach erklärt. Und ich finde, der Film, der Rausch, macht beides. Ne? Also es gibt Szenen, in der ja man gerade noch so davonkommt, also um im Bild zu bleiben, wo die Leute hinfallen und wir lachen und sie stehen wieder auf und deswegen können wir weiterlachen. Und es gibt eben auch Szenen, ja, es gibt ja ein Besäufnis, was wirklich dann unschön endet, ja, auch für den, also unschön endet, also der Klassiker, dass eben die Hauptfigur dann vom Haus der Nachbarn plötzlich wach wird und so völlig merkt, oh, hier, das ist doch ein Tick zu viel, da ist er eben nicht mehr aufgestanden, der Mann, sondern liegen geblieben. Und da haben auch, glaube ich, die Leute so reagiert, nee, das finde ich jetzt nicht mehr schön. Aber das finde ich alles, ich persönlich jetzt, finde ich großartig an dem Film, weil jetzt könnten wir schon in diese Metaebene gehen und genau das machen, was man nach dem Film tun möchte, nämlich diskutieren. Dass ich finde, wir machen es immer so einfach in unserer Gesellschaft mit Alkohol. Warum ist es denn eine Gesellschaftsdroge? Auf der einen Seite gucken wir immer pikiert weg, wenn wir irgendwelche, ich sag mal, Asozialen sehen, ja, die irgendwie nicht mehr in der Gesellschaft drin sind und werfen mitleidige Blicke drauf, wenn sie da irgendwie so Stroh 80 noch in der Hand halten oder uns vielleicht fragen nach Geld. Auf der anderen Seite ist aber permanent so, dass wenn wir auf irgendwelche Empfänge gehen oder selbst wenn wir zum Italiener gehen, dass wir immer einen Begrüßungssekt bekommen und alles irgendwie schön oder in irgendwelchen Podcasts, weißt du, ist teilweise das sogar die Regel, dass man immer noch einen schönen Wein bestellen kann und so. Also es spielt im positiven Sinne auch ganz oft eine Rolle, aber sobald jemand da mal abstürzt, dann ist er gleich ausgeschlossen. Und das, finde ich, stellt der Film auch ganz gut dar.
Ich habe ein Interview mit Thomas Winterberg beim Deutschlandfunk Kultur gehört und da geht es nämlich genau auch darum, also dass zum einen, also er verteidigt das sehr, dass Alkohol ein wichtiger Teil des sozialen Lebens ist, dass wir quasi lange sehr kontrolliert und vernünftig leben und dann immer mal so Kontrolle auch abgeben müssen und solche Momente haben, wichtig ist. Er sieht natürlich auch die problematischen Aspekte und er sagt aber, dass er als Künstler, als Filmemacher eben diese moralische Verpflichtung nicht haben will oder nicht eingehen will. Was würdest du denn sagen, so aus Filmredakteurssicht, ist das, kann man das machen? Also kann er sich da quasi völlig frei von machen und das den ZuschauerInnen überlassen? Oder hat ein Filmemacher nicht trotzdem auch irgendwie immer eine Verantwortung?
Es gibt immer eine Verantwortung. Ich finde aber, dass er der Verantwortung trotzdem gerecht wird. Obwohl, was er da sagt, das stimmt so nicht, weil es gibt immer eine Verantwortung. Also ich denke zum Beispiel an so einen Film wie, der auf einer ganz anderen Ebene sehr umstritten war, American History X. Da ging es nämlich um die Frage Rechtsextremismus und der Film war, ich fand ihn damals auch gut, aber ich verstehe die Kritik, weil das Thema Rechtsextremismus und gerade die Hauptfigur dort, da wurde ein Rechter so dargestellt, dass der schon wieder cool war. Ja, und ich finde, gab es natürlich auch noch eine extra Geschichte, der Regisseur hat dann, der eigentliche, dann seinen Namen zurückgezogen, aber ich finde, dass der eigentliche Regisseur da die Verantwortung eben nicht wahrgenommen hat und nicht so klar die Grenzen gezogen hat. Der hat das dazu positiv gezeichnet, das Bild des Rechtsradikalen. Das ist jetzt hier bei Thomas Winterberg und der Rausch nicht, also auf deine Frage zu antworten, ich finde, ein Regisseur hat immer eine Verantwortung. Er kann, weil sonst wäre es ja ein Propagandafilm, ne? Also wenn ich jetzt ein Werbefilm für Alkohol, wenn ich jetzt die Grenzen überschreite und das nur positiv darstelle, klar, dann provoziere ich und löse eine gesellschaftliche Debatte aus, aber das macht den Film dann nicht besser. Aber das tut der Rausch nicht. Ich finde schon, dass er seiner Verantwortung nachkommt, auch wenn er die selber nicht so wahrhaben will.
Und es war auch ganz interessant, um noch kurz bei diesem Interview mit ihm zu bleiben, dass die letzte Szene, das muss man vielleicht, kann man kurz beschreiben, das ist fast so ein hedonistischer Moment, wo am Hafen groß gefeiert wird. Ich glaube, die Schulklasse war irgendwie fertig, haben bestanden. Es gab viel Alkohol, es gab Tanzszenen. Du kannst es doch nicht viel besser beschreiben. Beschreib mal, wie war denn die letzte Szene?
Die letzte Szene, nee, ich würde es auch so wie du beschreiben. Jetzt hast du mir, aber es war, nein, die war schon so, dass dann, es war, hatte fast ein bisschen was Musical-mäßiges, ja? Ne? Sie fangen dann einfach alle an zu tanzen und kann man sich die ja auch, wenn Leute das kritisch gesehen haben, so nach dem Motto, ach, das Leben geht doch immer weiter und mit Alkohol ist irgendwie alles ein bisschen schöner. Und wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, es gibt ja auch tragische Ereignisse in dem Film und das ist dann so ein bisschen so, wobei ich mit dem Ende absolut mitgegangen bin, aber das war dann so, ja, so eine Es war etwas seltsam. Es war wirklich wie eine Musical-Szene. So trifft es eigentlich am besten. Gerade weil eben, man muss ja auch mal Mads Mikkelsen immer wieder nennen als Hauptdarsteller. Der macht das natürlich auch ziemlich gut. Ne? Also ich bin da auch mitgegangen. Gerade den Song, den du ja auch noch spielen wirst, wenn der dazu kommt, What a Life, dann denkt man so, ach ja, irgendwie alles ganz schön. Aber über das Ende könnte man auch viel diskutieren, weil...
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. Also ich verrate es jetzt einfach trotzdem, weil ich finde, es macht nichts. Am Ende springt quasi der Hauptdarsteller Martin über das Wasser oder in das Wasser oder wie auch immer. Und was würdest du sagen? Fliegt er oder fällt er? Das war in dem Gespräch nämlich mit dem Regisseur, sagte so die Interviewerin, dass der ja ins Wasser fällt. Und dann sagte Thomas Winterberg, wieso? Nee, er fliegt doch. Also... So, ne? Das ist allein an der Szene kann man
festmachen, aber für mich ist er auch eher geflogen, weil wie gesagt, ich meinte so ein bisschen entrückt, deswegen meinte ich so Musical-mäßig, ja, ist das so. Aber das kann man eben auch so und so deuten, ja. Also, aber es ist, ich verstehe aber auch über das Ende dann auch wieder diskutiert. Erstens, weil es nicht so, weil es jeder eben für sich wieder interpretieren kann und dann aber auch insgesamt gesehen, ne, was heißt das jetzt? Ja, also ich will es jetzt mal so allgemein formulieren. Wir trinken alle Alkohol, manchmal geht es bei einem schief, aber irgendwie, das Leben ist schön, lass uns noch eine Runde trinken. Ja, also jetzt habe ich es ein bisschen negativ überschwitzt gesagt, aber die Kritiker könnten das jetzt auch sagen. Ja. Es gibt ja so Filme, die es schaffen, dann am Ende nochmal so ein Ende draufzusetzen, wo du sagst, oh, das macht das jetzt noch so ganz besonders. Ja, und bei dem Film, ich werfe Ihnen das nicht vor, ist die Frage, wie kommst du aus der Nummer raus? Ne? Sie, gut, will jetzt nicht weiter inhaltlich da werden, aber man muss ja irgendwie ein Ende finden, ja, und hat das eben dann so mit einem traurigen Ereignis, mit einer Trauerfeier und einem positiven Ereignis mit dem Abi der Schüler und Schülerinnen so zusammengetan und ja, geht eben mit dieser, ich sag mal, Musical-Szene raus, wo eben ganz am Ende die Frage ist, genau, springen oder fliegen.
Du hast den Hauptdarsteller Mads Mikkelsen schon angesprochen. Der wird sehr, also in allem, alle, die über den Film quasi sprechen und schreiben, wird er oft betont, als dass er sehr gut ausgewählt ist und die Rolle ihm eigentlich oder wie sie ausgefüllt wurde, auf den Leib geschrieben wurde. Was ist das für ein Typ? Also ich kenne mich ja jetzt gar nicht aus, beziehungsweise wie ist so die Besetzung, würdest du sagen, dass es gelungen, war das gut? Hat das gepasst?
Ich finde die Besetzung absolut gut und das war so ein bisschen ungerechnet. Ich sage mal, Mads Mikkelsen, klar, er ist wahrscheinlich der größte dänische Star, den es überhaupt gibt, aber auch die anderen Schauspieler, ich habe sie nicht alle namentlich im Kopf, also die Freunde spielen, aber es sei zum Beispiel der Sportlehrer genannt, der den Tommy spielt, Thomas Bo Larsen, und den kannte ich noch aus einem anderen Film mit von Thomas Winterberg, Das Fest, da spielt er eine ganz andere Figur, eben 20 Jahre jünger auch, so ein bisschen gefährlich, psychopathisch, und das ist zum Beispiel auch ein Stammschauspieler von Winterberg. Ich habe dann gesehen, dass er wirklich in jedem Film mitgespielt hat. Mhm. Und ihn fand ich auch großartig. Also ich fand die Besetzung, also ich hatte es bei keinem gedacht, ja, also irgendwie so ein bisschen daneben. Also das muss man echt sagen. Die haben das alle großartig gespielt. Bei Mads Mikkelsen, das muss man auch zugeben, natürlich ist er ein guter Schauspieler. Er hatte aber auch bestimmte Szenen, die sehr dankbar waren. Ich will das damit nicht kleinreden, seine Leistung. Es gibt eine großartige Szene, relativ am Anfang noch bei der Geburtstagsfeier, in der man richtig merkt, wir haben es am Trailer auch gehört, bestellt sie ja nur Wasser. Und er wird natürlich dann überredet, dann doch mal das Weinchen auch zu probieren. Mhm. Und wenn er das so trinkt, und er trinkt ja auch viel zu schnell, das sieht man ja auch gleich, ja, da hat er das Gefühl, es kehren jetzt die Lebensgeister so ganz langsam ihn zurück. Man sieht an seinem Gesicht, man weiß noch nicht genau, was passiert, ja, wird es jetzt gleich übergeben oder so, aber man merkt, wie so langsam dieser Mann wieder zum Leben erwacht. Ich fand das wirklich, ich persönlich fand das gut gespielt. Andere sagen vielleicht, ach, mir war das wieder zu plakativ, aber insofern... Nee, schauspielerisch wirklich, finde ich, gibt es nichts zu beanstanden. Aber du hast den Film ja auch gesehen, ich frage mal zurück, wie ging es dir denn mit den Schauspielern?
Ja, also ich fand sehr interessant, es ist, glaube ich, immer schwierig, betrunkene Menschen zu spielen. Also das ist eine der schwierigsten Sachen. Das hat, ich glaube, bis zu irgendeinem, also ab irgendwann, ab man halt stolpert und hinfällt, kann es halt irgendwie komödiantisch werden und klamaukig. Aber ich finde, das hat gut geklappt und auch sonst, also ich bin mitgegangen. So.
Ich fand es auch ganz interessant, das habe ich auch wiederum von Thomas Winterberg gehört, dass eben auch, das merkt man so, wie sehr das eben eine Gratwanderung ist, wie inszeniert er diese Saufszenen, ne? Also, sie haben wohl auch eine Variante gehabt, in der das richtig dramatisch ernst war. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und dann haben sie eben dann doch so ein bisschen persifliert und so ein bisschen überspitzt dargestellt. Mhm. Ja. Und das war auf jeden Fall auch eine Entscheidung.
Einer der Personen, mit denen ich dort war, hat hinterher von irgendeiner Abmachung gesprochen, wo Thomas Vinterberg dazugehörte, eine Gruppe von Regisseuren, die schon vor einiger Zeit mal ein Manifest, das, ich habe es dann nachgelesen, Dogma 95 unterzeichneten, wo es irgendwie vor allem darum geht, der Wirklichkeitsentfremdung des Kinos entgegenzuwirken und so Effekte und technische Raffinessen und sowas nicht mehr so viel einzubauen. Ist davon noch irgendwas zu merken bei ihm, beziehungsweise wie ist denn so die Machart des Films?
Also man merkt es noch ein bisschen daran, ich überlege jetzt gerade so, dass zum Beispiel ab und zu so Handkamera eingesetzt wird. Das war so ein Stilmittel der Dogma 95 Bewegung. Wo man zwar natürlich nicht mehr merkt, ist, eine Regel war auch, dass nur wenn Musik eingesetzt wird, muss die sozusagen aus der Handlung herauskommen, als zum Beispiel Radio, was gespielt wird, und nicht extra diegetisch heißt da der Fachausdruck dazu. Und das hat man natürlich jetzt hier gemacht. Also insofern, glaube ich, hat Thomas Vinterberg so ein paar Elemente sich beibehalten. Man muss vielleicht kurz den kleinen Schlenker machen zu Dogma 95. Das war natürlich auch ein genialer PR-Schachzug der damaligen Filmemacher und Filmemacherin. Weil dadurch jeder auf diese Bewegung, auf dieses Manifest geschaut hat und beim Schauen der Filme auch überprüft hat, ob die Leute sich an die Regeln auch wirklich halten. Und ich weiß auch, es gibt eine Szene im dritten Dogma-Film, Mifune, der man denkt, jetzt haben wir sie. Da gibt es so eine wirklich sehr traurige Szene, ich glaube im Schlafzimmer, und dann spielt dann so traurige Musik dazu. Da denkst du so, die kommt doch jetzt von außen. Und dann schwenkt die Kamera so, und da steht da wirklich so selbstironisch so ein Chor daneben. Also so ein Ensemble, die wirklich die Musik wirklich direkt vom Handlungsort dann einspielen. Und deswegen ist die Regel nicht gebrochen. Aber ein bisschen merkt man es vielleicht doch, aber ich finde es ja, Thomas Vinterberg will sie ja auch weiterentwickeln. Ich meine, er war damals 29, als er eben Das Fest gedreht hat. Er wird auch immer ein besonderer Regisseur bleiben, weil sein Film Das Fest wirklich der erste Film dieser Bewegung war. Und ich muss auch sagen, vermutlich auch bis heute mit der beste Film dieser Bewegung. Also ich kann den wirklich auch nur empfehlen. Er ist ehrlich gesagt auch besser, man kann Filme schwer vergleichen, besser als Der Rausch in dem Sinne, weil er noch intensiver ist. Also es geht um das Fest, um ein Familienfest, in der so nach und nach rauskommt, dass der Familienpatriarch eben teilweise auch seine Kinder sexuell missbraucht hat. Mhm. Also wirklich auch ein harter Tobak natürlich. Aber das, Klammer zu, das war der Schlenker zu Dogma 95. Thomas Vinterberg ist in den letzten 20 Jahren eben dann seinen Weg gegangen, hat bestimmt noch Elemente mit drin von Dogma 95, aber hat auch international inzwischen gedreht. Ich glaube, er hat sich so vieles angeeignet, ja, auch durch seine Erfahrung eben mit englischsprachigen Schauspielern und so weiter. Insofern ist er, glaube ich, wirklich angekommen im positiven Sinne auch. Also eher im positiven Sinne, seine Hauptfiguren ja eher anfangs zumindest im negativen Sinne. Er hat das auch, finde ich, zu Recht den Oscar bekommen. Kann man sich auch ein bisschen drüber streiten, ob ich finde den Film wirklich gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir ging am Ende, was du jetzt sagen würdest, wenn du schnell antworten müsstest. Ist Der Rausch jetzt gut oder?
Gut.
Gut, würde ich auch sagen, gut. Und deswegen fand ich es auch gut, dass er den Oscar bekommen hat, und Thomas Vinterberg hat ihn sich wirklich verdient, weil er hat bestimmt 3-4 richtig großartige Filme gemacht, und da sehe ich auch so das Gesamtwerk gleich ein bisschen mitgewürdigt.
Gut, die Frage nach deinem Fazit und der Gesamteinschätzung kann ich mir jetzt eigentlich schenken. Gut.
Ja, aber ich wollte es aber von dir wissen. Ihr habt offenkundig auch danach noch länger diskutiert und so, ne? Also so ein bisschen noch dagestanden.
Ja, also allein schon die Situation im Kino selbst. Ich hatte mir ein Bier mitgebracht. Der andere trank auch einen Radler, und der nächste, der trinkt gerade kein Alkohol und saß mit Apfelsaft da. Und allein das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, wie man diesen Film guckt. Also ob man da gerade eine Flasche Alkohol in der Hand hat oder nicht.
Mir ging es auch so. Ich habe zwischendurch mir ein Glas Rotwein geholt. Und ich kam mir so richtig schuldig vor an der Bar. Da ist gedacht, man hat zumindest kurzzeitig einen anderen Blick drauf. Ja? Also insofern, eigentlich ein idealer Film, auch jetzt, weil die Reihe ja damit eröffnet wurde im Kulturhof Grünbacken. Ich habe auch mit Ronald Troe vom Kinoclub gesprochen und gesagt, ich finde, so ein Film ist doch fast der ideale Einstiegsfilm für so eine Open-Air-Reihe.
Voll. So, und über die Reihe reden wir auch gleich noch kurz, aber wir sind schon über 20 Minuten. Wir machen mal eine musikalische Pause, und zwar genau mit diesem Song, den wir kurz schon im Trailer angeklungen haben, der zum Film gehört und ja, der Reinhard hier eben schon fast zum Tanzen gebracht hat.
Musik.
Und wie es immer so ist, wir sind jetzt tatsächlich doch noch auf einen, wie ich finde, interessanten Aspekt gekommen, der nicht nur unter uns bleiben soll, nämlich so die Frage, wie anstrengend es eigentlich auch sein kann, wenn man quasi einen Tag über einen gewissen Alkoholpegel halten muss, das nicht öffentlich zu machen.
Definitiv. Also das hat der Film Der Rausch, über den wir noch kurz reden, noch ein bisschen genauer herausarbeiten können. Weil wie gesagt, die Situation ist ja so, dass da vier Lehrer sich heimlich einen antrinken, 0,5 Promille haben, in die Schulklasse gehen und auf einmal ganz lebendigen Unterricht machen. Und das ist verdichtet. Das finde ich, darf auch ein Filmemacher wie Thomas Winterberg. Aber A, die ganz praktischen Fragen, das ist ja nicht auf Augenhöhe. Der Lehrer ist angetrunken, die Schüler sind nüchtern. Und als Nüchterner hast du immer einen anderen Blick auf leicht angetrunken. Wir kennen das alle, wenn wir auf einer Party sind und müssen Auto fahren und sagen, deswegen trinke ich nichts, kriegen wir ganz genau mit schon, wenn jemand nur ein Glas Wein, zwei Glas Wein getrunken hat, dass die anderen schon auf einer anderen Ebene sind. Und das hätten die Schüler und Schülerinnen eigentlich auch bemerken müssen, dass da mit diesem Lehrer Martin irgendwas nicht stimmt.
Mal davon abgesehen, dass...
dass es auch riecht. Ja, ja. Genau. Da kannst du machen, was du willst. Ja, es sei denn, du trinkst, ich weiß nicht, Pfefferminzlikör, da kannst du sagen, ich habe die Zähne einfach gut geputzt. Ja. Und die habe ja schon auch hochprozentige Sachen getrunken und Wodka beispielsweise, das ist ganz schwer wegzukriegen, das riechst du immer ein bisschen und das, da hätte man das ein bisschen feiner darstellen können. Ich glaube auch, wenn Suchtberater oder Suchtberaterinnen diesen Film sehen, die würden auch manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie gesagt, es bleibt trotzdem guter Film, weil das alles so Teil in dieser Metaebene Diskussion ist, weil die dann sagen würden, naja, ob das immer so ist, dass man automatisch kreativer wird mit Alkohol, bei einigen Menschen ist es vielleicht so, aber das bei allen Vieren in dem Fall. Es so ist, dass jeder sozusagen, der Musiklehrer auf einmal wird aus einem mittelmäßigen Chor, werden die Leipziger Thomaner. Also das hätte man noch ein bisschen mehr ausfeilen können, dass man auch hier die unterschiedlichen Sachen dann zeigt und sagt, naja, nicht bei allen funktioniert das so, dass die dann auf einmal absolute Geistesblitze haben. Das habe ich wiederum nur gehört bei bestimmten anderen, härteren Drogen. Also wenn Jim Morrison von The Doors, ja unter Drogeneinfluss Songs geschrieben hat, dass da brillante Dinge rauskommen. Beim Alkohol ist es, glaube ich, seltener. Es kann sich auch vorkommen, deswegen darf der Film das auch. Aber ob das immer so vorkommt, weil es gibt ja, wie gesagt, auch, und das ist anstrengend für den Betroffenen, der leicht angetrunken ist, immer auch den Aspekt des Verbergens. Und das macht es anstrengend. Ja? Wenn du nicht nur eine Klasse plötzlich innovativ unterrichtest, sondern die dürfen einfach nicht bemerken, dass du einen Tee hast. Ja? Also, ja, das ist auf jeden Fall noch ein Aspekt, über den ja man auch reden darf, natürlich.
Und wir merken auf jeden Fall einen Film, der sich aus vielen verschiedenen Aspekten zum Anschauen lohnt. Und er ist zwar am letzten Freitag gelaufen, aber wird im Kinoclub auch nochmal im regulären Programm gezeigt werden und mit Sicherheit auch nicht nur dort. Das heißt, den kann man sich durchaus noch angucken.
Kann man sich jetzt aktuell zum Beispiel in Weimar im Lichthaus anschauen, aber man kann auch 2,5 Wochen noch warten, weil dann ab 5. August, ab Donnerstag, macht der Kinoclub wieder auf und dann läuft gleich um 20 Uhr auch Der Rausch.
Und du hast jetzt hier schon das Programm aufgeblättert zum weiteren Open-Air-Programm vom Kinoclub. Ach so, Reinhard, ich wollte dich auch fragen, das war deine erste Kinoveranstaltung wieder nach quasi der lockdownischen Pause,
oder? Meine erste Open-Air-Kinoveranstaltung, ja. Also die erste Kinoveranstaltung habe ich wirklich gleich am ersten Tag, wo es möglich war. Das wollte ich extra symbolisch, 1. Juli, weil ich war am 1. November zuletzt im Kino gewesen und genau 8 Monate später war ich wieder im Kino und konnte dann mir wieder einen Film anschauen.
Und hat es dir gefühlt?
Ja, natürlich. Es war jetzt im großen Kino. Es war trotzdem schön, weil man kennt ja die Gesichter auch und ich habe die wirklich teilweise 8 Monate nicht gesehen. Mhm. Also die Leute, die da am Einlass stehen und so. Gerade den einen habe ich da wirklich begrüßt, weil ich weiß noch genau, als ich ihn damals verabschiedet hatte, am 1. November, habe ich gesagt, na, mal sehen, wie es hier weitergeht. Mhm. Und er auch so, wer weiß, ob es hier weitergeht. Und alle waren so, Und das war schon schön und dann auch wieder im Kinosaal zu sitzen. Mhm. Der Film selber hat mir zwar gut gefallen, ob wir jetzt noch in 20 Jahren über Quiet Place 2 reden, das sei mal dahingestellt, aber die historische Bedeutung, dass man da am 1. Juli wieder im Kino war, das war schon gut.
Und waren da auch viele andere? Also,
es waren erstaunlich viele andere, weil das war ja im letzten Jahr so, als die wieder aufgemacht hatten, dass es wirklich eine ganze Weile gedauert hat, ehe die Leute erstmal kapiert haben, wir können wieder ins Kino und sie auch getraut haben. Mhm. Und jetzt war es gleich im Sinister, gleich am ersten Tag wieder sehr, sehr gut gefüllt. Ja.
Sehr gut. So, jetzt aber zum weiteren Programm.
Wir haben jetzt quasi im Kulturhof Grünbacken, ich will jetzt gar nicht die Filme einzeln vorstellen, aber wir können es mal so als Faustregel merken, noch 12 Filme, ja, die jeweils freitags und samstags laufen. Faustregel auch hier im Juli, solange noch Juli ist, beginnt es immer um 22 Uhr und dann ab August schon um 21.30 Uhr, weil es da ja früher wieder dunkler wird. Ja.
Okay.
Und diesen Freitag, um einfach mal mit den Naheliegenden anzufangen, ist ja alles mit dabei, kommt ein deutscher Film, der einen englischen Titel hat, Hello Again. Und das ist so ein Film, ich glaube, den kann man sich ganz gut anschauen, da ist die Grundidee einfach wieder Zeitschleife und täglich grüßt das Murmeltier, um das mal so zu sagen. Da gibt es ja zig Variationen, in dem Fall geht es eben darum, um ein junges Mädchen, die eben eine alte Jugendliebe hat und erfährt, dass diese alte Jugendliebe mit einer anderen ehemaligen Schulfreundin liiert ist und die heiraten wollen. Und weil es aber ihre Jugendliebe ist, denkt sie so, nein, nicht mit der blöden Zicke und so weiter und will die Hochzeit verhindern. Und schafft es aber nicht, aber komischerweise in der Nacht danach wacht sie dann wieder am Morgen davor auf, also der Tag beginnt von neun. Also sie erlebt immer wieder den Tag der Hochzeit und hat natürlich dadurch, dass sie den Tag dann irgendwann in- und auswendig kennt, wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier, hat sie dann auch, weiß sie genau, wo sie ansetzen muss, um vielleicht das Paar doch noch auseinanderzubringen.
Mhm.
Ist eine simple Idee, ist auch geklaut, könnte aber funktionieren und gerade für eine Open-Air-Kinoreihe ist das ganz gut. Und diesen Samstag, um wenigstens jetzt auch noch mindestens einen zweiten Film zu nennen, kommt eine Frau mit berauschenden Talenten. Und da reicht mir immer schon, dass Isabelle Huppert die Hauptrolle spielt. Und die spielt im Grunde eine Dolmetscherin bei der Polizei, hat selber Geldsorgen und kriegt irgendwie mit, dass irgendwo Drogen lagern. Und wie es immer so ist, so durch Zufall kriegt sie es nicht nur mit, sondern kommt auch zuerst an der Stelle an und klaut diese Drogen. Ja, und vertickt die auch. Also mit anderen Worten, eine Dolmetscherin wird zur Dealerin und deswegen ist sie die Frau mit berauschenden Talenten.
Das also mal zwei Filme genauer angeguckt aus dem Programm. Alles Weitere findet man auf der Homepage vom Kinoclub. Ich glaube, es gibt ja auch wieder eine Reihe im Kulturquartier dieses Jahr, oder?
Ja, gibt es auch. Wollen Sie noch bekannt geben? Wenn wir jetzt auch, Ronald Rue wird jetzt zeitnah auch kommen, wenn wir ihn mal ausquetschen. Wollen Sie auf jeden Fall machen. Diesmal aber ein bisschen abgespeckter Primetime, nur im September, weil das hat man eben letztes Jahr festgestellt, ab Oktober kann es schon sehr kalt werden. Noch ist das Schauspielhaus nicht beheizt, aber wir werden rechtzeitig informieren, weil im September, sobald diese Reihe hier beendet ist im Kulturhof Grünbacken Ende August, ziehen Sie dann mit der Technik wieder um und werden im Schauspielhaus landen. Und da gibt es dann nochmal ein paar Filme aus der Primetime-Reihe, die dann wirklich ganz anders sind, weil hier geht es ja um die Filme, die, es gibt immer diesen Begriff Feel-Good-Movie, ja, also möglichst viele sollen den Film schön finden, während die Primetime-Reihe so ein bisschen das Gegenteil ist von Feel-Good-Movie, möglichst wenige sollen den Film gut finden. Nein, aber das sind schon kontroverse Filme, die man nicht mal einfach so zeigt, die schon besonders sind, das ist ein anderer Ansatz. Aber wie gesagt, unter kinoclub-erfa.de könnt ihr die Reihe vom Kulturhof Grünbacken, die ist jetzt draußen, da euch mal angucken. Ich, um nur ein paar Titel zu nennen, Minari empfehle ich noch, auch für mehrere Oscars nominiert, geht es um eine koreanische Familie, die in die USA emigriert, muss richtig gut sein und sich da zurechtfinden muss. Nomadland sei auch empfohlen, der läuft dann Ende August, der große Oscar-Gewinner. Und ja, also mir hat auch der neue Ozon-Film Sommer 85 gut gefallen über eine erste junge Liebe zwischen zwei Jungen und die aber, da verrät man nicht so viel, eine dunkle Seite dann auch hat und alles dann nicht ganz so gut kommt, wie erwartet.
Okay, das also zu dieser Vorschau. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Filme zu sehen. Auch, wir hatten es schon gesagt, im Großen, im Cinestar-Kino oder im Lichthaus, alles ist möglich. Das jetzt hier für diesen Moment. Reinhard, vielen Dank, dass du da warst. Du machst mit beim Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Wann ist denn die nächste Ausgabe und kannst du schon was verraten, worum es geht?
Die nächste Ausgabe ist diesen Samstag und es geht auf jeden Fall nochmal um Der Rausch. Allerdings werde ich jetzt nicht langweilig dann nochmal alles erzählen, wie ich es gefunden habe. Patrick wird den Film dann auch gesehen haben und wird dann erzählen. Und wir werden wahrscheinlich als Kontrastprogramm auch mal trotzdem einen Film wie Fast the Furious 9 besprechen, weil das irgendwie auch ein Phänomen ist, dass so eine Reihe, wo es eigentlich nur um Autoverfolgungsjagden geht, seit 20 Jahren besteht. Und dann reden wir über einen Film von und mit Daniel Brühl nebenan, der übrigens dann auch im Kinoclub laufen wird. Und da spielt Daniel Brühl sich selbst und wird von einem, ja, wird in einer Eckkneipe von einem sehr komischen Typen bedrängt, sage ich mal. Anfangs beginnt es harmlos und stellt sich raus, dass, deswegen heißt der Film nebenan, dass sein Nachbar ist und der ihn beobachtet.
Ach, was, und das klingt ja spannend.
Das klingt, das ist wirklich, ist ganz gut geworden.
Ja. Okay, das und viel mehr in zwei glorreiche Halunken am Samstag um 10. Wir machen hier jetzt weiter mit Musik von Oxo Ocho. Oder ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall spielen die nämlich im Kulturquartier, auch darüber sprachen wir gerade, in Kürze am 13. August ein Konzert auf. Reinhard, danke.
Immer wieder gern, Marie.